Ja, auch ich wünsche euch in diesen Sommerferien einen schönen guten Morgen von meiner Seite aus. Ja, ich darf heute wieder predigen und auch heute werde ich weitermachen, wo ich letztes Mal stehen geblieben bin. Und heute ist es mal wieder ein bisschen klassisch bei mir. Wie ihr es kennt, habe ich euch wieder einen Schauspieler mitgebracht. Ich bezweifle aber sehr stark, dass irgendjemand von euch diese Person erkennen wird. Ich habe sie selbst nicht erkannt, muss ich ehrlich sagen. Der Name ist auch nicht so bekannt. Dieser gute Mann heißt Rodrigo Santoro. Ich vermute mal, keiner der hier Anwesenden wird wissen, um wen es sich hier handelt. Aber die Figur spielt in einem meiner Lieblingsfilme mit und das ist 300. Und jetzt muss ich eher in die junge Richtung gucken. Hat irgendjemand eine Idee, wer diese Figur sein könnte? Sie ist sogar relativ wichtig in 300. Ich sehe, das Gesicht ist einfach zu, es weicht zu sehr ab, denn es ist diese Figur hier. Ja, es ist der eigentliche Bösewicht des Filmes, das ist der König Xerxes. Und Xerxes, der hat so einen gewissen Auftritt mitten im Film und da tritt er nämlich so auf. Ja, und ihr seht schon an der Körperhaltung und an diesem ganzen Prunk drumherum, ja, wie er sich selbst als König feiert, wie er sich selbst gerne prahlerisch darstellt und sagt, ich bin der Herrscher der Welt. Und er geht sogar so weit, dass er sagt, ich bin ein Gott. Ja, also dieser Mann, der strotzt so richtig vor Arroganz. Er liebt das Gold, er liebt den ganzen Prunk drumherum und selber erhebt er sich zu einem Gott unter den Menschen. Ja, wenn ihr den Film oder den Verlauf auch kennt des Filmes, dann kommt es auch zu dieser Szene, wo er mit dem eigentlichen Helden dieser Filmgeschichte dann ja, konfrontiert ist. Und dieser Held, der sagt sich, ich werde mich nicht dir beugen, sondern ich werde dir etwas sagen. Und er prophezeit ihm etwas. Und er sagt zu ihm, am Ende dieser Geschichte wird es nicht gut für dich ausgehen. Man wird sehen, dass du ein ganz normaler Mensch bist und es wird deutlich werden für jeden, dass es nicht gut für dich ausgehen wird. Die Bibelstelle, die ich heute mit euch betrachten will, die handelt eigentlich ja, so ziemlich von einer sehr ähnlichen Begebenheit. Auch da haben wir einen König, der in völligem Prunk und Prahlerei sich aufstellt und sich sogar über Gott erhebt. Und dann auf einmal bekommt er mitten in der Geschichte gesagt, Freundchen, für dich wird es nicht gut ausgehen. Und was in dieser Geschichte so deutlich wird, ist, wie mächtig eigentlich Gott ist und auch wie gerecht er ist und er in Gerechtigkeit richtet. Deswegen habe ich das Predigtthema heute Gottes Hoheit und Gerechtigkeit genannt. Und ich möchte mit euch weiterlesen in Daniel 5. Ich möchte ja mit euch die vier klassischen Geschichten in Daniel durchgehen. Das ist jetzt die dritte Begebenheit. Daniel 5 lesen wir dazu, Kapitel 4 überspringen wir, da werde ich später kurz was zu sagen. Und wir lesen da die Verse 1 bis 30. Heute habe ich es auch wieder ein bisschen anders, wie ich es sonst habe. Ich mache heute auch nur zwei Punkte, weil ich sehr viel erklären muss und sehr viel Text lesen muss. Und deswegen werde ich auch wieder wie letztes Mal den Text einfach fortlaufend und zwischendrin immer kurz was kommentieren. Und dazu lesen wir erstmal die Verse 1 bis 4. Der König Belsazar veranstaltete für seine 1000 Großen ein prächtiges Mahl und trank Wein vor den 1000. Und während er sich den Wein schmecken ließ, befahl Belsazar, man solle die goldenen und silbernen Gefäße herbeibringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen hatte, damit der König samt seinen Großen, seinen Frauen und seinen Nebenfrauen daraus trinken könne. Zunächst auch hier nochmal ein bisschen geschichtlichen Hintergrund. Hier möchte ich anmerken, ich habe mich lange mit dieser Figur Belsazar auseinandergesetzt, mit dieser historischen Figur. Es war ein bisschen frustrierend, denn es gibt 6 verschiedene historische Quellen, die sich teilweise untereinander auch noch widersprechen und es ist manchmal echt ein Wirrwarr und war für mich auch echt frustrierend inzwischenzeitlich, weil so vieles. Aber das Gute ist, das habe ich gemerkt, egal welche Quellen du nimmst, alle stützen sie eigentlich die Geschichte, die hier in Daniel 5 geschrieben wird. Ja, es gibt 2 Quellen, die reden gar nicht so darüber, aber es schließt es ja nicht aus. Aber die anderen Quellen, die bestätigen eigentlich, manche direkter, manche etwas indirekter, das, was in Daniel 5 hier passiert. Eine geschichtliches Zitat möchte ich euch trotzdem gerne geben, vom griechischen Geschichtsschreiber Gobrias. Er sagt, der vorige König, der Vater des Letzten, sei ein guter Mensch gewesen, aber sein jüngst zur Regierung gekommener Sohn ein böser Mensch. Ja, also das ist etwas, was man ja recht gut auch so sicher übernehmen kann. Dieser junge Sohn oder der König, der kurzzeitig zu seiner Zeit da an die Macht kommt, da wird sehr schnell deutlich, das ist ein böser Mensch. Und dann lesen wir mal weiter, die Verse 3 bis 4 sind das. Da wurden die goldenen Gefäße herbeigebracht, die man aus dem Tempel, aus dem Haus Gottes in Jerusalem weggenommen hatte. Und der König trank samt seinen Großen, seinen Frauen und seinen Nebenfrauen. Sie tranken Wein und priesen die Götter aus Gold und Silber, aus Erz, Eisen, Holz und Stein. Auch hier ein kurzer Zwischenkommentar. Allgemein war es damals so, wenn man die Tempelgefäße genommen hat, betraf jetzt nicht nur Jerusalem, aber eben auch die Juden und Jerusalem, wenn man das Zeug genommen hat und bei sich daheim, bei seinen Götzen dann aufgestellt hat, dann hat man damit symbolisiert, hey, wir haben diesen Gott überwältigt. Ja, und da das eben auch den Gott der Juden betraf, haben sie durch diese heiligen Geräte, die sie dann bei sich einfach im Tempel hingelegt haben, haben sie dadurch symbolisiert, hey, wir haben den Gott der Juden besiegt und überwältigt. Ja. Und jetzt geht es hier aber weiter, weil die Sachen bleiben ja nicht im Tempel, sondern die trinken ja jetzt da draus. Und dass man die dann benutzt und damit seine Götter dann auch noch lobpreist oder preisen tut, es war ein weiter spöttischer Ausdruck, dass man der Sieger über den Gott der Juden war. Ja, man hat es, war so ein bisschen das, man reibt es so schön unter die Nase dem Besiegten. Na, guck mal, wie schwach euer Gott ist. Euer Zeug, was euch so heilig war und womit ihr eure ganzen Gesetze da gemacht habt, das reicht für uns gerade mal, dass wir damit saufen können. Ja? Also die haben damit ihre Saufgelage gefeiert und dafür war das Zeug gerade so gut genug. Ja? Und für den Juden war das ja absolut heilig, diese Geräte. Ja? Aber da merkt man auch, wie ja, dieser Spott da zum Ausdruck kommt bei dem König, den er da mit voller Absicht auch ausdrücken möchte. So, aber dann geht's weiter. Daniel 5 bis 9, auch recht bekannt aus den Kinderstunden wahrscheinlich. Im selben Augenblick erschienen Finger einer Menschenhand, die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die getünchte Wand des königlichen Palastes. Und der König sah die schreibende Hand, da verfärbte sich das Gesicht des Königs und seine Gedanken erschreckten ihn und alle Kraft wich aus seinen Gliedern und seine Knie schlotterten. Der König schrie mit lauter Stimme, man solle die Wahrsager holen. Und der König begann und sprach zu den Weisen von Babel, derjenige, welcher diese Schrift lesen kann und mir sagen kann, was sie bedeutet, der soll mit Purpur bekleidet werden und eine goldene Kette um seinen Hals tragen und als Dritter im Königreich herrschen. Und alle Weisen des Königs kamen herbei, aber sie konnten weder die Schrift lesen noch ihre Bedeutung dem König erklären. Ja, ich finde hier, ja, ich muss noch weiterlesen, da wurde der König Belsazar sehr bestürzt und sein Gesicht verfärbte sich und seine Großen waren ganz verwirrt. Ja. Ich finde, hier wird deutlich, dass ein übermütiger König Gott selbst herausfordert und provoziert. Ja. Und wir sehen genauso, wenn Gott nun mit seiner Hand an diese Wand schreibt, dass Gott sehr wohl auf diese Provokation auch antwortet. Ich habe euch hier mal ein Bild mitgebracht aus der Kunst. Es gibt von Rembrandt ja ein recht bekanntes Bild. Ich muss ehrlich sagen, mir gefällt das von Rembrandt gar nicht so, weil es gar nicht so gut die Verhältnismäßigkeit drüber bringt. Da gefällt mir dieses Bild schon viel besser. Ich weiß, ja, ist ein bisschen hell jetzt gerade hier. Aber das ist ein riesengroßes Bild. Was heißt riesengroß? Es gibt schon noch größere, aber es hat 2 Meter auf 2,60 Meter, 2,60 Meter breit, 2 Meter hoch. Ja, so langsam kommt's. Und was ihr seht vielleicht, links ist die Schrift, unten sind die Menschen und die Könige, die feiern. Und wenn wir langsam immer dunkler werden, ja, dann seht ihr vielleicht, wie groß diese Anlage ist. Ganz im Hintergrund kann man noch den Turm von Babel erkennen. Und unten rechts, in Gold gekleidet, ganz unten rechts, da werdet ihr den König sehen. Und in der Mitte die braune Figur, das wird Daniel sein, der die Schrift deutet. Mir hat das Bild relativ gut gefallen, weil das mal zeigt, wie groß eigentlich wahrscheinlich diese Anlage bei den Babyloniern gewesen sein wird. Wir wissen, die haben viel gebaut und viel Großes gebaut. Ja, und man sieht dann auch, wie viele Menschen da waren und was das eigentlich ja, so für eine ganze Szenerie gewesen sein wird. Also wir sehen hier in den Versen, es wird deutlich, ein übermütiger König provoziert Gott und Gott antwortet auch auf diese Provokation. Es gibt einen Vers in Galater 6, Vers 7, der finde ich, der passt sehr gut an dieser Stelle. Da heißt es, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was irgendein Mensch sät, das wird er auch ernten. Ja, und ich glaube, genau das erfährt König Belsazar in dieser Situation. Ihr Gott verspottet, aber jetzt merkt, okay, das wird jetzt Konsequenzen haben, ich werde ernten, was ich gesät habe. Das merkt man auch an seiner heftigen Reaktion, emotional gesehen. Den ersten Punkt, den ich hierfür festhalten will, ist eigentlich nur der Satz, Gott ist mächtig und heilig. Ja, das ist so eigentlich ein ganz einfacher Satz, Gott ist mächtig und heilig. Aber manchmal finde ich es auch wichtig, dass wir uns dieses Bild von Gott wirklich auch verschärfend uns vor Augen führen und uns im Klaren sind. Gott ist wirklich mächtig und heilig. Und er lässt sich nicht einfach so spotten, ohne dass es keine Konsequenzen hat. Ja. Ja, wie das dann so üblich ist in der Vorbereitung, habe ich mir gedacht, ich möchte auch mal ins Neue Testament gucken und schauen, was sagt denn Gott auch hier zu diesem Punkt. Gott ist mächtig und heilig. Und wenn wir da ins Neue Testament gucken, da fällt mir Philipper 2, Vers 5 bis 11 ein. Ja, das ist der bekannte Christus-Hymnus. Und da habe ich euch erstmal die Verse 8 bis 11 unten abgelichtet. Ja, da heißt es dann eben auch, darum hat Gott ihn über alle Maßen erhöht und einen neuen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden sind. Ja. Ja, dass Christus der Herr ist zur Ehre des Vaters und so weiter. Ja, also da sehen wir, ja, hier wird Jesus wirklich als mächtig und heilig beschrieben. Ich finde aber sehr interessant, wie ist er denn da hingekommen? Und da müssen wir die ersten Verse angucken, 5 bis 7. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Christus es auch war, der als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhebt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. In seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Ja. Und ich finde, was hier deutlich wird, ist, für Jesus musste es erstmal bergab gehen. Für Jesus musste es erstmal abwärts gehen. Und dann sehen wir im zweiten Teil, als er das gemacht hat, dann erlebt er, wie es dann aufwärts geht. Ja. Und es wird in Zukunft dann noch seine Bestätigung finden, dass es aufwärts geht. Aber hier sehen wir, es muss erst abwärts gehen, damit es aufwärts geht. So, und jetzt ist natürlich die Frage, ist ja alles schön und gut, aber was hat das mit uns zu tun? Was hat das vielleicht mit mir zu tun? Naja, wenn wir die Bibel aufmerksam weiterlesen und gucken uns erst Petrus 5, Vers 5 bis 6 an, dann lesen wir, alle aber seid gegeneinander mit Demut fest umhüllt, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Fällt euch was auf an diesem Vers? Genau. Es muss erst abwärts gehen, damit es dann aufwärts gehen kann. Ja, also wenn wir uns fragen, was hat das mit uns zu tun, dann heißt das, es muss erstmal abwärts gehen, wir sollen demütig wandeln, damit wir erleben dürfen, dass es aufwärts geht. Und ich finde, das ist so ein starkes Geschenk von Gott. Gott ist mächtig und heilig und er sagt uns sogar in seinem Wort, er will uns auf dieselbe Stufe heben wie ihn selbst. Aber er sagt uns auch, es muss erstmal abwärts gehen, damit es aufwärts gehen kann. Ja, Gott ist mächtig und heilig, aber sein Vorbild, dem wir nachfolgen sollen, das ist Demut, das ist demütig sein. Gott ist mächtig und heilig, aber sein Vorbild für uns, das ist Demut. Hier habe ich euch eine Geschichte mitgebracht, hat mit diesem Bild zu tun. Ihr seht den Herrn im schwarzen Anzug zwischen den ganzen Kindern. Das ist der Kinderheimgründer Rupflin. Ich habe leider seinen Vornamen nicht rausbekommen, aber Rupflin, so heißt der, guter Mann. Der hat die Kinderheime gegründet, die heißen Gott hilft. Ja, also Gott hilft Kinderheime. Und dieser Mann hat so ein bisschen mal von seinem Werdegang als Christ erzählt. Ja, er ist eigentlich auch recht früh zum Glauben gekommen und wusste, er will seinen Weg mit Gott so voll und motiviert auch gehen. Und er hat jahrelang in seinen frühen Jahren dieses Gebet gebetet: Herr, erfülle mich heute mit Macht und Kraft, so wie du den Apostel Paulus bemächtigt hast. Ja, so wie Paulus, so will ich auch vorangehen, richtig viel in der Welt rumreisen, richtig viel erleben und Menschen zum Glauben führen. Herr, bitte erfülle mich mit derselben Macht. Und er betet das jeden Tag und nichts passiert. Nichts verändert sich, der Glaube ist, ja, es ist einfach schwierig, es macht gar keinen Spaß, es ist eigentlich nur eine Quälerei und er merkt das. Und irgendwann kommt er zu einem Freund in die Seelsorge und sagt: Hey, es geht einfach nicht voran bei mir im Glaubensleben, was ist los? Und er fragt ihn: Ja, was hast du denn gemacht, was betest du denn? Und er sagt: Ja, ich bete jeden Tag darum, dass Gott mich bemächtigt wie Paulus, damit ich vorangehe wie er. Und dann lacht sein Freund und sagt zu ihm: Ja, du Held, ist wohl ganz klar, Gott möchte nicht, dass du wie Paulus bist. Gott möchte auch nicht, dass du wie ein Johannes bist oder wie sonst irgendein vollmächtiger Typ. Gott will einfach nur, dass du der Rupflin bleibst, der du bist. Fertig, aus. Und dann macht es Klick bei Rupflin und er merkt, sein Freund hat recht. Weil er innerlich merkt, wie er eigentlich nach dieser Macht, nach dieser Kraft in ja, Stolz und richtig vorangehend eigentlich handeln wollte, aber Gott ihn total ausbremst, weil er erstmal lernen muss: Du machst nach dem Plan das, was ich für dich vorgesehen habe. Du musst erstmal Demut lernen und dann machen wir das, was ich für dich vorgesehen habe in meinem Plan und dann können wir miteinander arbeiten. Aber vorher so stolz loslegen, das machen wir nicht. Und dann, als Rupflin das für sich bemerkt, dann merkt er auf einmal, wie es vorangeht. Und dann merkt er findet seine Bestimmung und seine Bestimmung war diese Gründung dieser Kinderheime. Ja, die Kinder zu sich zu sammeln, nicht raus in die Welt zu gehen und wie Paulus den Menschen das Evangelium predigen, sondern denen es schlecht geht, bei sich zu sammeln, diesen Kindern, und die im Glauben zu erziehen und ihnen den Herrn nahezubringen. Und er merkt, wie er dadurch Gottes reichen Segen für sein Leben verspürt und verstanden hat: Okay, zunächst braucht es erstmal Demut, damit es aufwärts gehen kann. Gott ist mächtig und heilig, aber das Vorbild, das er uns gibt, das ist demütig sein. Ja, wir gehen ein paar Verse weiter bei Daniel. Wir lesen mal die Verse 10 bis 16. Das ist jetzt ein bisschen längerer Absatz, den wir lesen müssen. Auf Wunsch des Königs und seiner Großen kam die Königin Mutter in den Trinksaal. Die Königin begann und sprach: O König, mögest du ewig leben. Deine Gedanken sollen dich nicht erschrecken und dein Aussehen verändere sich nicht. Es gibt einen Mann in deinem Königreich, in dem der Geist der heiligen Götter ist, sodass dein Vater, der König Nebukadnezar, ihm zum Obersten der Traumdeuter bestimmt hat. Ja, dein Vater, O König. So lasse nun Daniel rufen, der wird dir die Deutung sagen. Sobald nun Daniel vor den König hineingeführt worden war, ergriff der König das Wort und sprach zu ihm: Ich habe von dir gehört, dass der Geist der Götter in dir sei und außerordentliche Weisheit bei dir gefunden wird. Nun sind die Wahrsager vor mich geführt worden, um diese Schrift zu lesen und mir ihre Bedeutung mitzuteilen. Sie waren aber nicht imstande, die Bedeutung der Worte zu erklären. Und von dir habe ich gehört, dass du Deutungen geben könntest. Wenn du nun diese Schrift lesen und mir die Bedeutung erklären kannst, so sollst du mit Purpur bekleidet werden und eine goldene Kette an deinem Hals tragen und als Dritter im Königreich herrschen. Da antwortete Daniel und sprach vor dem König: Deine Gaben mögen dir verbleiben und gib deine Geschenke einem anderen. Jedoch die Schrift will ich dem König lesen und erklären, was sie bedeutet. O König, der Allerhöchste, hat deinem Vater Nebukadnezar das Königtum, die Majestät, die Ehre und die Herrlichkeit verliehen. Und wegen der Majestät, die er ihm die er ihm gab, zitterten und bebten vor ihm alle Völker, Stämme und Sprachen. Denn er tötete, wen er wollte, und er ließ leben, wen er wollte. Er erhöhte, wen er wollte, und erniedrigte, wen er wollte. Da sich aber sein Herz erhob und sein Geist übermütig wurde bis zur Vermessenheit, wurde er von seinem königlichen Thron gestürzt. Und seine Würde wurde ihm genommen. Man verstieß ihn von den Menschenkindern, und sein Herz wurde den Tieren gleich. Er wohnte bei den Wildeseln, und man fütterte ihn mit Gras wie die Ochsen, und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt, bis er erkannte, dass Gott der Allerhöchste Macht hat über Königtum der Menschen und darüber setzt, wen er will. So, war jetzt ein langer Absatz. Alles das, was Daniel hier beschreibt, in den Versen 17 bis 21, wird alles in Kapitel 4 ausführlich erzählt. Ja, da wird sogar aus der Sicht des Königs selbst berichtet, wie er das aus seiner Sicht erlebt hat. Und das, was Daniel hier grob zusammengefasst, jetzt geschildert hat, lesen wir alles in Kapitel 4. Und hier möchte ich auch anmerken, Daniel Kapitel 4, dieses Kapitel 4 wird außerbiblisch bestätigt. Ja, müsst ihr einfach mal das Gebet des Nabonid eingeben, sogar bei Wikipedia, könnt ihr dann einfach, dann haben die den Inhalt dann auch grob zusammengefasst. Und es ist dann doch hochinteressant, wie das auch außerbiblisch erklärt wird, was in Daniel Kapitel 4 beschrieben wird. Ja. Also da auch mal so ein kleiner Abstecher in die Glaubwürdigkeit der Bibel. Aber wir lesen mal weiter, Verse 22 bis 23. Du aber, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest, sondern du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben und man hat die Gefäße seines Hauses vor dich gebracht. Und du und deine Gewaltigen, ihr habt Wein daraus getrunken und du hast die Götter aus Gold und Silber, Erz, Eisen, Holz und Stein gepriesen, die weder sehen noch hören noch verstehen. Infolgedessen wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift geschrieben. So lautet aber die Schrift, die geschrieben steht, Mene, Mene, Tekel, Urfasin. Und das ist die Bedeutung des Spruches. Mene bedeutet, Gott hat die Tage deines Königtums gezählt und ihm ein Ende bereitet. Tekel bedeutet, du bist auf einer Waage gewogen und zu leicht erfunden worden. Peres bedeutet, dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben werden. Ja. Zunächst habe ich mir gedacht, ich muss euch mal ein bisschen erklären, was wir da an dieser Wand geschrieben stehen haben. Und zunächst fällt auf, wenn man den Text im Original liest, dass diese Worte in Aramäisch verfasst sind. Ja, einfach nur diese drei beziehungsweise vier Worte, die sind in Aramäisch geschrieben, aber sie beinhalten auch ein hebräisches Wortspiel. Ja, und das versuche ich euch mal ein bisschen zu erklären. In komplizierter ausgedrückt, es handelt sich um eine abwärtsgehende Aufzählung von Gewichtseinheiten. Ja. Klingt erstmal ein bisschen komisch, aber ich habe es euch mal grafisch dargestellt. Die Gewichtseinheiten haben wir erstmal, wie gesagt, wie wir es gelesen haben, die zwei Worte Mene, Mene. Ja. So, Mene im Aramäischen vermute ich, im Altaramäischen, ich weiß nicht, wie es im Neuaramäisch ist, da muss Markus uns nachher gleich auf den neuesten Stand bringen, aber da bedeutet die Mine, ist die Gewichtseinheit für 600 Gramm. Ja? So, und jetzt haben wir Mene und Mene, also 600 und 600 ergibt 1200. Ja? So, und die Tatsache, dass hier jetzt zweimal Mene steht, das bedeutet im Hebräischen, hier wird aufgezählt. Hier zählt gerade jemand durch. Ein Mene, noch ein Mene. Okay, wir haben zwei Mene. Ja, also hier wird gerade durchgezählt. Das ist immer, wenn im Hebräischen zweimal das genannt wird, dann zählt jemand etwas durch. Und dieses Zählen ist für Daniel eben das Schlagwort, das er dann in seiner Weisheit zu deuten vermag. Gott hat die Tage deines Königtums gezählt. Ja, weil Gott hier gerade am Durchzählen ist. Einmal Mene, nochmal Mene. So, und dann geht's weiter. Dann kommt Tekel. So, Tekel ist das aramäische Wort, was im Hebräischen Schekel bedeutet. So, und ein Schekel, der wiegt 12 Gramm. So, wo waren wir vorher nochmal? 1200 und jetzt sind wir bei 12. Das ist dann wie viel in Prozent? 1%. So, seht ihr, von 1200, also 2 mal 600, gehen wir runter auf 12 Gramm. 1%. Und da merkt man, okay, das ist ja nur ein Bruchteil des erforderlichen Gewichtes. Ja, also das ist viel zu wenig, das ist zu leicht. Ja, also ich habe ein anderes Bild, ist mir da noch eingefallen, das ist, als wenn jemand Inventur macht. Ja, wir haben ja einige Leute, die im Edeka gearbeitet haben oder noch arbeiten. Und da Inventur, da wird ja einmal im Jahr dann immer durchgezählt, was ist der Bestand und wie viel sollte denn in Wahrheit auch wirklich da sein, da man dann so ein bisschen seine Rechnung dann nach oder seinen Gewinn nachrechnen kann. Ja, und was Gott hier eigentlich macht, ist eine Inventur. Gott zählt durch, wir bräuchten 600 und nochmal 600, also 1200. Und was haben wir? Wir haben 12, das ist 1%. Das ist viel zu wenig, das ist viel zu leicht auf der Waage. Ja, und dieses zu leicht ist für Daniel wieder dieses Stichwort, wo er weiß, okay, du bist auf einer Waage gewogen worden und für zu leicht erfunden worden. Ja. So, und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Jetzt kommt das Urfasin. Urfasin ist, hat im Wortstamm Grundform das Wort Peres, ja, im Altaramäischen. Ja, also Urfasin und Peres klingt für uns erstmal irgendwie konjugiert sehr abweichend, aber es hat in der Wurzel ist Peres dieses Wort. Und der Peres, das ist ein Halbschekel. Also das ist nochmal halbiert. Ja. Also wenn wir da nochmal halbiert sind, dann seht ihr, wir kommen schon runter auf 6 Gramm. Ja? Und das ist dann auch nochmal für Daniel dieser Hinweis, er sieht, okay, das Gewicht halbiert sich nochmal. Und das halbiert ist wieder das Schlagwort für Daniel, das er dann in seiner Weisheit zu deuten vermag, indem er dem König dann sagt, dein Königreich wird zerteilt werden. Ja? So, und dann merkt ihr, wie Deutung und Wortspiel im Hebräischen hier recht eng miteinander gehen. Ich finde es witzig, dass Gott hier einfach mal so ein Wortspiel noch hinhaut, mitten in dieser Geschichte, wo es eigentlich um was sehr Ernstes geht. Da merkt man auch, wie Gott so ein bisschen deutlich macht, du spottest über mich, ja, ich gebe dir mal ein Wortspiel und dann zeige ich dir, wo es hier lang geht. Ja, also Gott stellt ja auch schon so ein bisschen die Machtverhältnisse dar. Ich finde, was hier dran deutlich wird über Gott, dass er in Gerechtigkeit auch richtet. Ja, wir haben es vorhin gelesen, es war ein böser Mensch und Gott zieht diesen Menschen zur Verantwortung. Ja, Gott richtet in Gerechtigkeit. Und auch das, finde ich, ist eine wichtige Tatsache über Gott, die wir uns auch so ein bisschen immer wieder vor Augen führen sollten. Denn wenn Gott das nicht tun würde, dann würde das Böse gewinnen. Gott muss auch in Gerechtigkeit richten. Denn sonst gewinnt das Böse am Ende. Auch hier bin ich dann ins Neue Testament gegangen und habe mir auch da mal Gott als Richter angeschaut. Und da haben wir viele Verse, einer davon eben Matthäus 25, Verse 31 bis 33. Wenn aber der Sohn des Menschen in seine Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden alle Heidenvölker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Ja. So sehen wir auch, wie Jesus selbst als dieser richtende Gott auftritt. Ja, in Offenbarung wird das Bild ja noch weiter beschrieben. Da werden sogar Bücher aufgetan, wo alle Werke drin aufgeschrieben sind. Von jedem Menschen und danach wird dann gerichtet. Ja. Also hier sehen wir auch, dass Gott als Richter oder Jesus hier als Richter aufrichtet, der in Gerechtigkeit sein Gericht durchführen wird. Ja, wo ein Richter ist, da ist auch ein Gesetz. Ja, das kennen wir. Und wo ein Gesetz ist, da gibt es auch die Vollstreckung des Gesetzes. Und wir wissen, okay, Gott richtet in Gerechtigkeit, aber wir wissen auch, wir als Menschen, keiner von uns kann vor diesem Gott bestehen. In jedem von uns ist das Böse drin, in jedem haftet das Böse an. Und wir merken, vom Gesetz haben wir eigentlich keine Chance. Und eigentlich haben wir auch keine Chance vor der Vollstreckung. Und da ist dann dieser Vers ganz wichtig, Römer 5, Vers 20. Das Gesetz aber ist hereingekommen, damit das Strafmaß der Übertretung voll würde. Wo aber das Strafmaß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Und dieser Vers ist so wichtig, weil er deutlich macht, die Gnade hat bei Gott immer Vorrang vor der Bestrafung. Die Gnade hat immer Vorrang für Gott. Aber damit die Gnade zuteil wird, braucht es aber etwas. Und dazu braucht es Folgendes. Das sagt Jesus auch in Offenbarung. Ich bleibe so ein bisschen beim Richtenden oder beim Richter. Jesus sagt in Offenbarung 2, Vers 16, tue Buße. Sonst komme ich rasch über dich und werde Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Ja, also merken wir auch, Jesus sehr streng hier im Richtermodus sozusagen. Aber das wichtige Wort ist dieses tue Buße. Ja, das ist jetzt hier im Kontext der 7-Cent-Schreiben genannt und Jesus sagt das 4-5 Mal zu den Gemeinden. Leute, tut Buße, tue Buße. Ja, ansonsten wird das Gericht kommen. Also wir sehen, Gott richtet in Gerechtigkeit. Und wenn du diese überströmende Gnade in Anspruch haben willst, dann brauchst du diese Buße oder auch anders genannt Reue, Umkehr, Einsicht. Buße ist ja ein sehr altes Wort. Es braucht diese Umkehr und Einsicht vom bisherigen Lebensweg. Ja, Gott richtet in Gerechtigkeit, aber er verschont den Einsichtigen, der umkehrt von seinen bösen Wegen. Ja, viele von euch wissen das schon, das ist für viele von euch eine alte, also keine neue Erkenntnis. Aber vielleicht sitzt ein mancher hier, ja, der vielleicht an diesem Punkt hängt, wo wir klar sehen müssen, hey, Gott wird in Gerechtigkeit richten. Und es werden die Bücher aufgetan und es wird geschaut, welche Werke hat der Mensch vollbracht. Und dementsprechend wird Gott auch sein Gesetz durchführen müssen. Aber derjenige, der bereit ist zu sagen, hey, ich möchte Buße tun von meinem Leben. Ich möchte nicht unter die Strafe fallen und die Konsequenz ertragen, sondern ich bin einsichtig und ich kehre um von meinem Bösen und ich will mich am Lebensweg Jesu ausrichten. Den verschont Gott. Wie entscheidet sich Belsazar? Ja, viele von euch kennen es, aber wir müssen es noch zu Ende lesen, Vers 29 bis 30. Sogleich befahl Belsazar, dass man den Daniel mit Purpur bekleiden und ihm eine goldene Kette um den Hals legen und von ihm ausrufen solle, dass er der dritte Herrscher im Königreich sein soll. In derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, umgebracht. Ja, also auch das wird außerbiblisch bestätigt. Aber wir sehen bei Belsazar, wir finden keine Reue. Man gewinnt eher den Eindruck, weil er Daniel noch hier schön mit den Geschenken zuschüttet, er versucht, den Gott irgendwie zu besänftigen. Ja, ach komm, ich gebe ihm jetzt alles Wertvolle, das ist alles, was ich ihm geben kann, und dann wird er mich schon verschonen. Dann merken wir, er tut keine Buße. Er zeigt keine Reue, er kehrt nicht um von den bösen Wegen, die er begeht. Und wir sehen, dass Gott an ihm in Gerechtigkeit richtet. Ja. Hätte er Einsicht gezeigt, hätte Gott ihn verschont. Ja. Wir haben ein Beispiel für den ersten Könige, Isabel, und jetzt habe ich den Namen vom König vergessen, Ahab. Ja, Ahab. Der hat genauso eine Situation. Da wird er konfrontiert und dann wird ihm gesagt, Junge, was du gemacht hast, ist absoluter Bockmist und Gott wird dich bestrafen. Und Ahab war wirklich ein schlechter König, bis dahin der schlimmste König, den Israel hatte. Und was zeigt er? Er zeigt Reue und Buße. Und Gott sagt ihm, okay, ich werde die Strafe nicht an dir durchziehen. Ja. Ja, Ahab hat dann später noch genug schlimme Sachen getrieben und er hat dann auch seine gerechte Strafe erhalten. Aber wir sehen an Ahab, dass Gott bereit ist, den Einsichtigen zu verschonen. Ja. Gott richtet in Gerechtigkeit und ist auch gut so, damit das Böse nicht gewinnen kann, aber er ist bereit, den Einsichtigen zu verschonen. Hier habe ich zwei Beispiele für euch. Weil das zweite Beispiel kennen einige von euch schon, hatte ich vor kurzem erst. Aber das erste Beispiel ist ein neues. Das hier ist die Bank von England. In dieser Bank von England gibt es eine sehr ulkige, ungewöhnliche Maschine, nämlich die erste Maschine, die Falschgeld entlarvt. Ja, also war so ein ganz alter, urtümlicher Apparat. Und er konnte keine Scheine, sondern nur Münzen, also falsche Münzen aufdecken. Und das funktionierte im Groben so, man hatte so einen Behälter und von diesem Behälter aus hat man dann eine Münze auf eine Waage fallen lassen und die Waage hat gemessen, passt das Gewicht, ist das Gewicht zustimmt, das von der Münze da sein sollte. Wenn die Münze das richtige Gewicht hatte, dann kam ein Finger irgendwo hervor und drückt die Münze in die Richtung, wo es alles okay ist, und da sind die anderen richtigen Münzen und die dürfen in Umlauf gebracht werden. Mit denen darf bezahlt werden. So, ist eine Münze draufgefallen, die das falsche Gewicht hatte, kam ein Finger von einer anderen Seite und drückt sie in so eine Art Behälter, und da kommt dann eine riesengroße Walze runter, die zerdrückt die Münze, man hat so eine spitze Keilform und schneidet die Münze in zwei Teile, halbiert sie, damit sie nicht mehr in Umlauf gebracht werden kann. Ja, also eine sehr ulkige Maschine. Und das Beispiel, was dann dazu beschrieben war, wenn eine tote Maschine schon in der Lage ist, das Falsche vom Richtigen zu unterscheiden und das auch gleich zu bereinigen, indem es zerstört wird, wie sehr wird dann Gott in der Lage sein, das Richtige vom Falschen zu unterscheiden in seinem Gericht? Ja. Das zweite Beispiel ist auch nochmal das Beispiel von dem Richter. Es war so, das ist dann in Amerika gewesen, um 1900 dann etwa, da war ein Richter, der eben seine tägliche Arbeit verrichtet hat, und dann kommt so eine dieser Anklagen, es war eigentlich nur so ein kleiner Fall, ging um einen ganz kleinen Geldbetrag, weil jemand was gestohlen hatte. Ja, und der Richter erkennt, es ist einer seiner Freunde, die er kennt von früher. Ja. Und dann merkt er, oh, den kenne ich, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht meine Integrität verliere als Richter. Und er hört sich den ganzen Prozess an, er merkt, ja, der ist schuldig, es ist eigentlich nur ein kleiner Geldbetrag, um den es geht, der gestohlen wurde. Und der Richter verkündet sein Urteil, und es ist ein unglaublich hartes Urteil. Also man denkt als Zuhörer, man sitzt drin, es ist völlig übertrieben. Also der Geldwert und die Strafe, das ist doch, und die sind doch Freunde. Wie kann man so heftig sein oder so missgünstig seinem eigenen Freund gegenüber sein? Aber das Urteil fällt, es wird durchgezogen, die Strafe muss bezahlt werden. Und dann steht der Richter auf, geht hin und gibt dem Armen genau seinen Geldbetrag, zu dem er ihn verurteilt hat. Und er sagt, du bist mein Freund und ich will dir helfen, aber die Strafe muss durchgezogen werden. Aber dir zeige ich meine Gnade und ich übernehme für dich diese Strafe. Ja. Also in ähnlicher Form hatte ich es vor kurzem ja auch schon mal erzählt. Aber ich finde, an diesen zwei Beispielen wird deutlich, dass Gott richten wird in Gerechtigkeit. Und er wird das Böse auslöschen und das Böse wird verlieren, weil Gott gerecht richtet. Aber er verschont auch den Einsichtigen, was wir so dringend nötig haben, dass wir Buße tun und dass wir umkehren von unseren bösen Wegen und Gott nachfolgen wollen. Gott richtet in Gerechtigkeit, aber er verschont den Einsichtigen. Ja, habe ich ein bisschen falsch angeordnet. Zusammenfassung nochmal. Wir haben als erstes festgehalten, Gott ist mächtig und heilig, aber sein Vorbild, das er uns gibt, das ist demütig. Ja. In Demut sollen wir gehen, weil wir erst lernen müssen, es muss erst bergab gehen, damit wir erleben dürfen, dass es bergauf geht. Und als zweites haben wir festgehalten, Gott richtet in Gerechtigkeit, aber er verschont den Einsichtigen. Amen.